Möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Nochmal die, die später zu uns gestoßen sind, jetzt nach unserer Führung vorhin. Und wie wir eben gerade gehört haben, geht es heute Abend zunächst um die Entstehungsgeschichte der Bibel. Ich habe hier eine kleine Folie vorbereitet. Und das sind einmal ein paar mögliche Antworten vorgegeben auf die Frage, wie entstand die Bibel? Ist sie vom Himmel gefallen, wie zum Beispiel die Glaubensgemeinschaft der Mormonen von ihrem Buch Mormon behauptet, es sei vom Himmel gefallen? Ist die Bibel einfach so komplett mit ihren 66 Büchern und über 800 Kapiteln vom Himmel gefallen? Entspringt sie lediglich menschlichem Geist? Ist es ein religiöses Buch, ähnlich wie der Koran, ähnlich wie die hinduistischen Veden, wie die Bhagavad Gita des Buddhismus oder andere heilige religiöse Bücher? Ist es ein Buch, was unter anderem unter viele menschlichen auch göttliche Offenbarungen enthält? Waren gute Engel die Verfasser? Hat Gott Menschen gebraucht und sie inspiriert, sie mit seinem Heiligen Geist geleitet bei der Abfassung der einzelnen Bücher? Oder können wir einfach sagen, die Bibel ist ein Buch wie alle anderen auch? Einmal ein paar mögliche Antworten. Ich möchte Sie bitten, dass Sie mal im Geist, jetzt ohne es zu artikulieren, nur mal in Gedanken ein Kreuzlein machen da irgendwo, da kann nur eine Antwort richtig sein. Machen Sie mal bitte für sich ein Kreuzchen irgendwo und am Ende lege ich die Folie nochmal auf, dann wollen wir sehen, ob Sie bei Ihrem Kreuzchen bleiben oder ob vielleicht jemand das Kreuzchen dann verrücken würde. Das könnte ja auch sein. Wenn wir über die Entstehungsgeschichte der Bibel sprechen, müssen wir zurück in eine Zeit 1500 vor Christus. 3500 Jahre ist das inzwischen her. Die ältesten Texte der Bibel sind in dieser Zeit entstanden. Das erste Buch Mose. Wenn wir andere Bücher aus der Zeit in die Hand nehmen, irgendwelche Schriftfunde von irgendwelchen Teilen der Erde, die sind so alt, so antiquiert, die stauben beim Lesen. Da kann man sicher nicht mehr viel mit anfangen. Wenn es damals schon Zeitungen gab, wenn wir uns vorstellen, eine Zeitung aus dem Jahr 1500 vor Christus, mit der könnten wir sicher nichts anfangen. Es gibt nämlich einen Journalistenspruch, nichts ist so alt wie eine Zeitung von gestern. Und was könnten wir mit einer Zeitung von vor 3500 Jahren anfangen? Aber wenn wir die Bibel aufschlagen, das erste Buch Mose zum Beispiel, ganz vorne, und lesen darin, dann kann es sein, dass wir die Feststellung machen, das ist so lebendig, das ist taufrisch, als wäre es gestern gesagt worden. 3500 Jahre zurück liegen die allerersten Niederschriften der Bibel. Unter Umständen gehen sogar Teile des ersten Mosebuches zurück bis zu einer Zeit vor der Sintflut, die da in den Kapiteln 6 bis 8 des Buches berichtet wird. Damals kannte man schon die Schrift auf Tontafeln. Wir haben vorhin auch bei der Führung gesehen, dass man entdeckte, dass man in weichen Ton Zeichen eingravieren kann, ob das nun Hieroglyphen waren oder auch Keilschriftzeichen, und dass man das trocknen lassen konnte in der Sonne. Und dann waren das wie Platten, Tonplatten, die man in eine Bibliothek sammeln konnte. Da standen dann zentnerschwere Tonplatten, eine neben der andere. Das war die Form der Bibliothek vor 3500 Jahren, Tonplatten. Und wahrscheinlich hat Mose und schon vor ihm die sogenannten Erzväter Abraham, Isaak und Jakob Berichte ihres Erlebens mit Gott auf solche Tontafeln geschrieben und sie wurden weitergegeben bis zu Mose. Mose könnte sie zu dem ersten Buch Mose, zu dem Buch Genesis zusammengefasst haben, redigiert haben. Und so entstand wahrscheinlich das erste Buch Mose. Die anderen vier Bücher Mose hat Mose selbst geschrieben. Das bezeugt er. Das steht in den Mosebüchern mehrfach, dass Mose selbst der Verfasser war. Manche sagen, der hat doch bestimmt nicht schreiben können. Da täuscht man sich also ganz gewaltig. Mose war einer der gebildetsten Menschen, die wohl je gelebt haben auf dieser Erde. Er wurde am Hof des Pharao von Ägypten erzogen. Ägypten war damals die geistig führende Macht auf dieser Erde. Als Mose lebte, standen die ältesten Pyramiden schon 1000 Jahre. Das war eine Kultur damals, die Ägypter, wie wir es uns kaum vorstellen können. Und die Bibel sagt, dass Mose in allen Wissenschaften der Ägypter unterrichtet war. Heute ist die Wissenschaft sehr spezialisiert auf das Gebiet Medizin, auf das Gebiet Informatik oder was auch immer. Damals war die Wissenschaft sehr breit gefächert. Mose war universal gebildet und er konnte sehr wohl schreiben. Er hat die 4 Mosebücher geschrieben von 2 bis 5. Und seinen Tod, der im letzten der 5 Mosebücher berichtet wird, hat wahrscheinlich sein Nachfolger Josua hinzugefügt. Es ist ja nicht plausibel, dass er seinen eigenen Tod berichtet hat, es sei denn, er hat das prophetisch vorausgesehen. Aber wahrscheinlich war das Josua, der das angefügt hat. So entstanden die 5 Bücher Mose, das nennt man die Tora, die Gesetzrollen des alten Bundes, des Volkes der Juden bis zum heutigen Tag. Und allmählich wuchs die Zahl der heiligen Buchrollen weiter. Es kamen dann weitere Formen der Überlieferung hinzu. Der Papyrus wurde entdeckt und somit war es leichter, Informationen zu sammeln, zu speichern, eben auf Papyrus. Und wenn Sie hier auf der Folie sehen, da unten entstanden also die ersten Mosebücher, auch das Buch Hiob ist in diesem Zeitraum entstanden, gehört zu den ältesten Büchern der Bibel überhaupt. Und so entstanden weitere Geschichtsbücher. Dann sind wir etwa bei den hier Samuel und Königen, da sind wir etwa im Jahr 1000 vor Christus. Dann entstanden prophetische Bücher vor der Gefangenschaft Israels in Babylon, vor dem Jahr 586 sind diese prophetischen Bücher entstanden. Dann während der Gefangenschaft Israels im 6. Jahrhundert vor Christus, als Israel mehrere Jahrzehnte im heutigen Iran gefangen geführt war, entstanden diese Propheten Jeremia, Klagelieder, Hesekiel, Daniel. Da schrieb man schon auf Rollen, das kommt wortwörtlich vor in diesen Propheten. Und nach der Gefangenschaft entstanden die restlichen Bücher Nehemia, Esra und Esther und die kleinen Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi. Dieses Buch Maleachi schließt das Alte Testament ab. Und dann kam eine Zeit von über 400 Jahren, in denen es keine göttliche Offenbarung gab. Und Gott hat wohl diesen Zeitraum bewusst da eingefügt, um da einen klaren Bruch zu machen, um eine klare Unterscheidung zu machen, hin zu den neutestamentlichen Schriften, die dann mit den Evangelien wiederum begannen. So können wir sagen, entstand ein alttestamentliches Buch nach dem anderen. Aber nun könnten wir fragen, schön und gut, wenn wirklich diese einzelnen Autoren, Mose oder Josua oder David oder die Propheten, Jeremia etc., wenn sie unter Gottes Anleitung Dinge niederschrieben, wer hat dann diese einzelnen Schriften zum Alten Testament zusammengefügt? Wer hat das bestimmt, welche dieser religiösen Schriften nun Altes Testament wurden, also von Gott inspiriert waren und welche nicht? Denn es gibt noch viele weitere religiöse Schriften aus diesem Zeitraum, die wir heute nicht in der Bibel haben. Wer hat das letztlich verantwortet, wer hat das bestimmt, wie das Alte Testament in seiner heutigen Form sich nun zusammensetzt? Man spricht von der Kanonbildung. Das hat nichts mit dem gesungenen Kanon zu tun. Kanon ist einfach eine Buchsammlung, eine Sammlung dieser biblischen alttestamentlichen Bücher zu dem alttestamentlichen Kanon, zu den 39 Büchern des Alten Testaments. Denn es wurden nicht alle Schriften aufgenommen. Es gibt sogar Schriften, die im Alten Testament erwähnt werden, aber nicht zum Alten Testament gehören. Im 4. Buch Mose heißt es, daher heißt es in dem Buch von den Kriegen des Herrn. Es gab damals ein Buch von den Kriegen des Herrn, das haben wir heute nicht in der Bibel. Oder in Josua 10 steht, ist dies nicht alles geschrieben im Buch des Redlichen? Das Buch des Redlichen ist nicht im Alten Testament. Es gab also weitere religiöse Schriften, die wir heute nicht in unserer Bibel haben. Wer hat das bestimmt, was da nun dazu gehört und was nicht? Folgendes Kriterium war entscheidend. Wenn jemand ein anerkannter Prophet war, wurden auch seine Schriften als prophetisch, als von Gottes Geist inspiriert angesehen und angenommen. Wenn er kein Prophet war, wurden auch seine Schriften nicht als inspiriert anerkannt. Es hing an der Person, am Leben des Betreffenden. Er musste auch mit seinem ganzen Leben bezeugen, dass er wirklich ein Mensch war, der mit Gott lebte und dem Gott so etwas anvertrauen konnte. Sie müssen wissen, Propheten waren von Gott beschlagnahmende Menschen, die in ihrem Auftrag Sünden der Könige oder des Volkes beim Namen nannten, Gericht unter bestimmten Voraussetzungen ankündigten oder auch Gnade und manchmal sogar die Zukunft offenbaren konnten. Das ist der Prophet, ein von Gott beschlagnahmter Mann oder eine beschlagnahmte Frau, die nun im Auftrag Gottes in eine bestimmte Situation Gottes Wort, Gottes Willen hinein dolmetschte. Das war ein Prophet. Und vor diesem Hintergrund nun müssen wir eine ganz interessante Aussage des Alten Testamentes hören. Die Propheten waren alle nachprüfbar. Sie weissagten nämlich nicht nur in die weite Zukunft, sondern alle Propheten haben auch in die unmittelbare Gegenwart oder in die nahe Zukunft geweissagt. Das heißt, man konnte unter Umständen schon wenige Wochen oder Monate nach ihrer Prophezeiung prüfen, ob sie eingetroffen war oder nicht. Und wenn sie nicht eingetroffen war, drohte ihnen der Tod. Das war also nicht so wie bei den heutigen Wahrsagern. Da kann man hingehen und die lesen einem aus den Handlinien oder aus der Kugel oder aus den Karten und das kann eintreffen oder nicht. Wenn es nicht eintrifft, hat man Pech gehabt, wenn es eintrifft, vielleicht Glück in Anführungsstrichen, eine sehr fragwürdige Sache, von der ich da jetzt gerade spreche, aber denen wird kein Haar gekrümmt, wenn sie daneben getippt haben. Ich möchte menschlich sagen, die Chancen stehen 50-50. Ich kann auch jemand wahrsagen, da steht 50-50, ob das eintrifft oder nicht. Bei den Propheten nicht so. Die waren nachprüfbar. Wenn sich ihre Voraussagen nicht erfüllten, wurden sie mit dem Tode bestraft. Das steht in 5. Mose 18, da kann man das nachlesen, die sogenannte Prophetenprobe. Wenn ihre Aussage nicht eintraf, drohte ihnen der Tod. Und vor diesem Hintergrund müssen wir wissen, dass alle alttestamentlichen Schreiber Propheten waren. Das heißt also nachprüfbar von Gott autorisierte Leute, die Gottes Wort in die Gegenwart, in die nahe Zukunft und teilweise auch in die weite Zukunft sagten. Sie waren nachprüfbar. Und darum wurden auch ihre Schriften als prophetisch und von Gott inspiriert anerkannt und andere nicht. Darum haben wir nur 39 Bücher des Alten Testaments. Eine weitere Bestätigung dafür, dass gerade diese 39 Bücher wirklich von Gott kommen, liegt in der Tatsache, dass sie fast alle im Neuen Testament zitiert werden. Zwei Bücher des Alten Testamentes nicht. Das Buch Esther und das Buch Hohes Lied. Diese beiden werden im Neuen Testament an keiner Stelle zitiert. Das heißt aber nicht, dass sie nicht zur Bibel gehören, dass sie da irgendwie hineingerutscht sind. Sie gehören ganz gewiss dazu, aber sie werden im Neuen Testament nicht zitiert. Aber alle anderen 37 alttestamentlichen Bücher werden durch Jesus Christus, durch Paulus, durch andere neutestamentliche Apostel zitiert und damit in ihrer Echtheit bestätigt. Eigentlich war dieser alttestamentliche Kanon schon zur Zeit des Maleachi komplett, aber die Qumran-Funde, von denen ich vorhin gesprochen habe, zeigen, im Jahr 150 vor Christus sah das Alte Testament schon genauso aus, wie wir es heute haben. 38 dieser 39 alttestamentlichen Bücher wurden in den Qumran-Funden entdeckt, auch wiederum mit Ausnahme des Buches Esther. Was ist dann mit den sogenannten alttestamentlichen Apokryphen? Apokryphen sind verhüllte Schriften. Was ist mit denen? Es gibt in manchen Bibeln, in den katholischen Bibeln oder auch es gibt Lutherbibeln mit Apokryphen, es gibt die Mengebibel mit Apokryphen. Was ist mit diesen Schriften wie Jesus Sirach, Judith, Tobias, 1. und 2. Makkabäer, der Brief des Jeremias und so weiter? Warum wurden sie nicht als inspiriert anerkannt? Weil ihre Verfasser keine Propheten waren, die nicht prophetisch anerkannt waren, und weil diese Bücher auch nicht im Neuen Testament zitiert werden und weil ihre Aussagen zum Teil dem restlichen Alten Testament widersprechen und zum großen Teil auch dem Neuen Testament widersprechen. Darum hat man sie zu keiner Zeit als inspiriert von Gott kommend angesehen. Ich will ein Beispiel geben. Im zweiten Buch Makkabäer, ist eine apokryphe Schrift des Alten Testaments, wird das Gebet für Verstorbene empfohlen. Da wird empfohlen, dass man für Verstorbene beten soll. Auf diese Aussage stützt sich sehr stark die römisch-katholische Kirche in ihrer Praxis des Gebetes für Verstorbene. Aber diese Schrift ist nicht inspiriert. Da stehen manche gute, manche nützliche Dinge drin, aber sie ist nicht anerkannt als alttestamentlich inspirierte Schrift. Sie ist nicht bei den Funden von Qumran dabei, sie wird nicht im Neuen Testament zitiert und sie widerspricht eindeutig dem Neuen Testament. Ich möchte an der Stelle ganz stark betonen, dass Gott selbst über der Entstehung und auch über der Zusammenfassung der Bibel gewacht hat. Und da gibt es eine Aussage, über die ich mich sehr freue, im Propheten Jesaja. Er sagt an einer Stelle: Sucht nun in dem Buch des Herrn und lest, keines von ihnen wird fehlen, denn sein Mund gebietet es und sein Geist bringt sie zusammen. Wenn wir das glauben, dass der lebendige Gott, der die Welt geschaffen hat, sich offenbaren wollte, dass er uns einen Brief schreiben wollte an uns, damit wir ihn in seiner Liebe verstehen, dann können wir doch auch ganz gewiss davon ausgehen, dass er darüber gewacht hat, dass in diesem Brief keine menschlichen Zusätze kommen und dass er genauso in unsere Hände kommt, wie er ihn abgeschrieben hat. Und dass nicht unterwegs einer den Brief aufmachen kann und da Teile rausschneiden oder Teile reinsetzen. Da hat Gott drüber gewacht, das bezeugt sein Wort. Keines von ihnen wird fehlen, sein Geist bringt sie zusammen. Das dürfen wir ganz gewiss so nehmen und damit in der Zuverlässigkeit und Autorität und Glaubwürdigkeit der Bibel gestärkt werden. Wir kommen zu einem zweiten Schwerpunkt heute Abend, zur Entstehung des Neuen Testaments. Wir haben jetzt ein wenig vom Alten Testament gehört, 1500 vor Christus bis etwa 500 vor Christus, ein Zeitraum von 1000 Jahren, da entstand das Alte Testament. Nun, um das Jahr 7 vor Christus oder 4 vor Christus, man weiß es nicht genau, wurde Jesus Christus geboren. Er starb, je nach Zeitrechnung, etwa 33 nach Christus. Und nach seinem Tod und seiner Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten entstand die Gemeinde Jesu Christi. Und diese Gemeinde überlieferte zunächst die Reden und Lehren Jesu Christi mündlich. Wir sollten alle bedenken, dass man damals eine viel, viel höhere Memoria-Fähigkeit hatte, als wir, die wir im visuellen Zeitalter leben, die wir ganz stark auf das Auge fixiert sind. auch durch die Medien, durch Bücher und Fernsehen und all diese Dinge. Wir sind ganz stark visuell geprägt. Damals war man viel mehr auditiv geprägt. Man hörte Dinge und konnte die behalten. Man konnte seitenlang hören und speichern. Man war nicht so verwirrt und zerstreut und abgelenkt wie wir heute. Die Leute damals konnten wirklich große Passagen auswendig lernen. Aber allein mit der hohen Memorierfähigkeit kann man es nicht erklären, dass 30 Jahre nach Jesu Tod seine Lehren erst niedergeschrieben wurden. Wer von uns, von den Älteren, weiß noch alles, was er vor 30 Jahren in der Schule gelernt hat oder bei irgendwelchen Vorträgen gehört hat? Das sind doch nur noch Fragmente, die wir da zusammenbekommen. Oder wenn jemand studiert hat, was er da im Studium hatte. Aber es gab noch ein anderes Hilfsmittel, was da ganz stark mitgeholfen hat, dass wir auch zuversichtlich sein können und ganz gewiss, dass das, was wir heute im Neuen Testament haben, auch gerade in den Evangelien, dass das wirklich so dasteht, wie Jesus Christus es gesagt hat. Denn er selber sagte am Abend vor der Kreuzigung zu seinen Jüngern: Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen an Pfingsten, der wird euch alles lehren und euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist hat die einzelnen Verfasser, Matthäus, der identisch ist mit dem Jünger Levi, Matthäus, oder Johannes, oder Petrus, der das Markus-Evangelium ganz stark geprägt hat. Er hat sie erinnert an die Lehren, die Jesus Christus 30 Jahre zuvor weitergegeben hatte. Und Lukas, der gehörte nicht zu den Jüngern, er schreibt selber, dass er mit einer außergewöhnlichen Sorgfalt und Akribie erforscht hat, wie es im Leben Jesu alles vonstatten gegangen war. Und er hat das Lukas-Evangelium auch unter der Leitung des Geistes Gottes zusammengestellt. Das sind zwei ganz wichtige Aussagen, die wir hier auf dieser Folie entnommen haben aus der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testaments. So entstanden die Evangelien und dann später, als der Apostel Paulus Gemeinden gründete, als er Missionsreisen unternahm, Briefe an die Gemeinden schrieb, entstanden die neutestamentlichen Briefe, 13 Paulusbriefe und noch einige weitere, 8 weitere, 21 Briefe insgesamt. Und am Schluss die Offenbarung des Johannes, die 90 nach Christus auf der Insel Patmos empfangen wurde. Die mögliche Reihenfolge des Neuen Testamentes ist wahrscheinlich der erste Thessalonicher Brief als ältestes Schriftstück zusammen mit dem Markus-Evangelium, Galaterbrief, Matthäus-Evangelium, Lukas-Schriften, restliche Paulusbriefe. Und die späten Schriften sind Hebräerbrief, Johannes-Evangelium, Johannes-Briefe und zum Schluss mit Sicherheit die Offenbarung des Johannes. Wie kam es zur neutestamentlichen Kanonbildung? Wie wurden nun die 27 neutestamentlichen Schriften zusammengefügt? Den Anstoß dazu hat leider, oder Gott sei Dank, ein Irrlehrer gegeben. Um das Jahr 140 nach Christus trat ein Mann auf mit dem Namen Markion. Und er verwarf das gesamte Alte Testament, sagte, das ist nicht Gottes Wort. Da ist ein grausamer Gott, das ist ein Rachegott und diesen Gott, den erkenne ich nicht an. Das ist nicht der neutestamentliche Gott, den Jesus Christus gepredigt hat und so weiter. Er lehnte das gesamte Alte Testament ab, aber nicht nur das. Er akzeptierte vom Neuen Testament nur das Lukas-Evangelium und die Paulusbriefe außer dem 1. und 2. Timotheus und Titus. Also da blieb nicht mehr viel von der Bibel übrig, was er akzeptierte. Lukas und ein paar Paulusbriefe. Das war Markion, 140 nach Christus. Und als seine Lehren sich verbreiteten und er viele Anhänger bekam im Handumdrehen, da wachten die Christen auf der damaligen Zeit und sagten, oh, wir müssen ganz schnell die neutestamentlichen Schriften zusammenfassen und eine öffentliche Synode, eine Zusammenkunft haben, und ganz klar bestätigen, das sind die Schriften, denen wir folgen, und andere Schriften lehnen wir ab, und die wir bestätigen, die gehören zum Neuen Testament und andere nicht. Und das geschah dann in den nächsten Jahrzehnten. Schon um das Jahr 150, 10 Jahre nach Markion, wurden fast alle 27 neutestamentlichen Bücher zum Kanon gezählt. Da fehlte nur der Hebräerbrief und die Offenbarung des Johannes. 10 Jahre später waren schon 25, werden da genannt in einer Aufzählung. Und noch ein paar Jahrzehnte später, im Jahr 230 nach Christus, nennt der alexandrinische Gelehrte Origenes alle 27 Bücher, exakt wie wir sie heute im Neuen Testament haben. 230 nach Christus. Umstritten waren lange Zeit in der ersten Christenheit der Hebräerbrief, nicht wegen seinem Inhalt, sondern weil er selber keinen Verfasser nennt. Er beginnt einfach, ohne den Verfasser zu nennen. Der Jakobusbrief, mit dem auch Martin Luther seine Schwierigkeiten hatte, er nannte ihn ja die strohene Epistel. Der zweite Petrusbrief, von allen biblischen Schriften am allerangefochtensten und umstrittensten. Und der zweite und dritte Johannesbrief, der Judasbrief und die Offenbarung des Johannes. Diese Schriften waren lange angefochten in der ersten Christenheit und auch heute in der modernen Theologie. Aber wir dürfen ganz überzeugt sein, dass Gott wie über die Entstehung des Alten Testaments, so auch über das Neue Testament seine Hand gehalten hat und dass diese Schriften echt sind. Vorhin in der Führung habe ich davon berichtet, dass Gott für die Forschung des Neuen Testaments einen Mann ganz besonders gebraucht hat, nämlich diesen deutschen Gelehrten Konstantin Tischendorf, der eben 1849 im Katharinenkloster am Fuße des Massivs Sinai einen Kodex fand, das ganze Neue Testament komplett aus dem 4. Jahrhundert geschrieben. Das hat damals die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit der Bibel ganz stark auf den Leuchter gestellt. Hier sehen wir nochmal dieses Kloster am Fuße des Sinais, das Katharinenkloster, in dem diese wertvollen Schriften über Jahrhunderte wahrscheinlich verborgen waren. Wir kommen zu einem letzten Teil an diesem Abend, und zwar zu dem Stichwort Inspiration. Ich habe dieses Fremdwort jetzt heute Abend schon mehrmals gebraucht, ohne es zu erklären. Das sollte man eigentlich nicht tun, aber ich konnte nicht anders, um des Aufbaus willen. Die Bibel ist von Gott inspiriert. Und das steht wortwörtlich so im 2. Timotheusbrief, im letzten Brief, den Paulus schrieb, kurz vor seinem Tod. Da schrieb er an Timotheus in Kapitel 3, Vers 16, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und da steht im griechischen Grundtext ein Wort, das heißt Theopneustos. Theos heißt Gott, Pneuma der Geist, also wörtlich übersetzt Gott gegeistet. Die Schrift ist Gott gegeistet, von Gottes Geist eingegeben. Lateinisch inspiriert, Spiritus, lateinisch der Geist. Und das sagt die Bibel, sie ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und wenn Paulus hier schreibt, alle Schrift, wir können es hier auf der Folie auch mitverfolgen, wenn Paulus da schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, inspiriert, dann meint er nicht nur das Alte Testament, sondern auch die neutestamentlichen Schriften gehören unter diese Rubrik, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das kann man ganz klar nachweisen, denn in 1. Timotheus 5, Vers 18 zitiert Paulus zwei Bibelstellen, eine aus dem Alten Testament, 5. Mose 25, und eine aus dem gerade entstandenen Neuen Testament, Lukas 10, Vers 7. Das zitiert er hier, da steht nämlich, man soll dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, ein alttestamentliches Wort, Also selbst ein Ochse, der Arbeit tut, dem soll man während der Arbeit, die mussten da diese Brunnenräder drehen, den soll man da Stroh hinwerfen, Heu, irgendwas zu fressen, weil er Arbeit tut. Und so schreibt Lukas im Neuen Testament, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist die andere Aussage in Lukas 10. Und beide Worte werden in 1. Timotheus 5,18 als Schrift zitiert, als Schrift bezeichnet. Schrift, heilige Schrift, beides. Sowohl das Alte Testament wie dieses neutestamentliche Wort von Lukas. Und in 2. Petrus 1, Vers 21, das war die Stelle, die Herr Wunschig vorhin las zu Beginn unserer Veranstaltung um 18 Uhr, 2. Petrus 3, da heißt es in den 2. Petrus 3 zuerst, da stellt Petrus die Briefe des Paulus auf die gleiche Ebene wie die anderen Schriften des Alten Testaments. Also auch Petrus anerkannte, 20 steht, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern von dem Heiligen Geist getrieben oder geführt, geleitet, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das wurde uns heute Abend schon mal gelesen. Und so können wir zusammenfassend definieren, Inspiration meint den besonderen göttlichen Einfluss auf den Geist der Autoren der Heiligen Schriften, durch den ihre Werke, sofern sie frei von Abschreibung und Übersetzungsfehlern sind, das müssen wir da schon abziehen, zur unfehlbaren Richtschnur des Glaubens und des praktischen Lebens wurden. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben, wir haben eine solche Fülle von alt- und neutestamentlichen Handschriften. Man kann das heute so gut vergleichen. Es sind nur geringfügige Abweichungen. Keine von diesen Abweichungen betrifft die Kernaussagen der Bibel. Da ist mal eine Differenz in der Zahl, ob da jetzt mal in einer Schlacht 120.000 Leute gefallen sind oder ob es nur 100.000 waren. Das spielt für uns keine Rolle. Da hat mal irgendeiner beim Hören nicht richtig gehört und eine falsche Zahl hingeschrieben. Solche Abweichungen kommen vor, aber auf keinen Fall solche, die den Hauptinhalt der Bibel betreffen. Wir haben hier gesehen, die Bibel selbst gibt von sich das Zeugnis der Inspiration weiter. Die Bibel bezeichnet sich selbst als von Gott inspiriert. Und meine letzten Gedanken heute Abend möchte ich unter diese Hauptaussage stellen. Weil die Bibel von Gottes Geist inspiriert ist, ist sie einzigartig in ihrer Entstehung. Sie ist nicht vom Himmel gefallen, wie das Buch Mormon, sondern Gott hat ca. 44 verschiedene Menschen in einem Zeitraum von 1500 Jahren, das entspricht 60 Menschengenerationen, gebraucht, um uns seine Botschaft, seinen Brief zu schreiben. Darunter waren Hochgebildete wie der Mose oder der Arzt Lukas, aber auch sehr einfache Menschen wie der Bauer Amos oder wie die Fischer Petrus und Johannes vom See Genezareth. Da spielt der Bildungs- und Intelligenzgrad überhaupt keine Rolle, wenn Gott einen Menschen gebrauchte und ihn mit seinem Geist beschenkte, dann konnte er inspirierte Schrift weitergeben. Dass ein Buch über einen solch langen Zeitraum entstand wie die Bibel, ist absolut einzigartig in der Weltgeschichte. Die Bibel einzigartig in ihrer Entstehung. Weil die Bibel von Gottes Geist inspiriert ist, ist sie auch einzigartig in ihrer Einheit. Können Sie sich ein Buch über Medizin vorstellen, das während eines Zeitraums von 1500 Jahren von 40 verschiedenen Ärzten geschrieben wurde, die einander nicht kannten und die auf verschiedenen Erdteilen in verschiedenen Kulturen lebten? Die Bibel ist unter solchen Umständen entstanden. Und dennoch hat sie eine einheitliche Zielsetzung. Jeder Schreiber berichtet über den Heilsplan Gottes, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er uns Menschen gemacht hat, dass er uns lieb hat und dass er uns bei sich haben möchte, dass er in Gemeinschaft mit uns leben möchte. Und die Bibel zeigt aber auch, dass diese Gemeinschaft mit Gott zerbrochen ist durch den Ungehorsam der ersten Menschen und dass Jesus Christus auf die Erde kam, um diese Gemeinschaft wiederherzustellen, um jedem Menschen den Rückweg zu Gott zu eröffnen. Die Bibel ist wirklich der Liebesbrief Gottes, die uns die Größe, die Herrlichkeit, die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes zeigt. Die Bibel möchte die Menschen zu Gott führen. Und der zentrale Inhalt der Bibel ist die Person Jesu Christi. Die Bibel ist nicht in der ersten Linie ein geografisches Buch oder ein irgendwie anderes wissenschaftliches Buch. Sie ist nicht zuerst ein medizinisches Buch, obwohl sie auch viele Aussagen zum Bereich Medizin macht. Sie ist zuerst ein Buch, das Jesus Christus offenbart. Der zentrale Inhalt der Bibel. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium, ihr sucht in der Schrift, sagt er zu religiösen Juden, die vor ihm standen, Pharisäern, ihr sucht in der Schrift, ihr lest im Alten Testament. Und sie, die alttestamentliche Schrift, ist es, die von mir Zeugnis gibt. Jesus selbst sagt, das Alte Testament gibt von ihm Zeugnis. Christus ist auch im Alten Testament schon in wunderbarer Weise prophezeit und prophetisch beschrieben. Wir können in allen Teilen der Bibel Jesus Christus finden. Die 5 Bücher Mose legen das Fundament für das Kommen Jesu. Die Geschichtsbücher sind die Vorbereitungen für das Kommen Jesu. Die poetischen Bücher wie Psalmen und Sprüche und Hiob und so weiter drücken die Sehnsucht nach dem Kommen Jesu aus. Die prophetischen Bücher, die Erwartung des Kommens Jesu. Im Propheten Jesaja steht mal, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Die Propheten hat eine Sehnsucht nach dem Eingreifen Gottes auf dieser Erde, nach dem Senden seines Sohnes, was dann geschah. Die Evangelien beschreiben das Kommen Jesu, die Apostelgeschichte verkündigt das Kommen Jesu, die apostolischen Briefe wenden das Kommen Jesu an auf unser Leben und die Offenbarung spricht von der Wiederkunft Jesu Christi. Wir sehen ein großer Zusammenhang zwischen Alten und Neuen Testament, ohne Bruch. Ein roter Faden zieht sich hindurch. Einzigartig in der Einheit. Dieses Buch, über 1500 Jahre entstanden und doch wunderbar harmonisch. Weil die Bibel inspiriert ist, ist sie auch einzigartig in ihrer Bewahrung. Obwohl viele systematische Versuche unternommen wurden, ist es den Feinden der Bibel nie gelungen, die Heilige Schrift zu zerstören. Die Bibel wurde gehasst, sie wurde verboten, sie wurde unzählige Male verbrannt. Wie viel Bibelscheiterhaufen hat es gegeben, wo Berge von Bibeln angezündet wurden, weil sie gehasst wurde. Die Bibel wurde sogar einmal eingemauert. Doch Gott hat sein Wort bewahrt. Die Bibel ist unzerstörbar. Jesus Christus selbst hat gesagt, meine Worte werden nicht vergehen. Gott hält seine Hand darüber. Weil die Bibel von Gottes Geist inspiriert ist, ist sie auch einzigartig in ihrer Verbreitung. Die Bibel ist das meistverbreitete Buch der Weltliteratur. Seit 1804 wurden mehr als 900 Millionen Bibeln und Bibelteile gedruckt, fast 1 Milliarde Bibeln und Bibelteile. Ist unwahrscheinlich. Jedes Jahr werden ca. 22 Millionen Bibeln und Neue Testamente verkauft weltweit. Die Bibel ist auch das meist übersetzte Buch der Welt. Und jedes Jahr kommen neue Sprachen dazu. 1983 war sie in 1763 Sprachen erhältlich, wahrscheinlich inzwischen über 1800 Sprachen. Man könnte so sagen, die das hier gerade abschreiben, darf ich bitten, nachher zu Ende zu schreiben. So könnte man das zusammenfassen. Ich finde das großartig ausgedrückt. Die Bibel, von 40 geschrieben, von Tausenden gedruckt, von Millionen gelesen und ich hoffe auch gelebt. Weil die Bibel Gottes Wort ist, ist sie einzigartig in der Anziehungskraft. Warum wird die Bibel seit Jahrhunderten von den verschiedensten Menschen auf allen Kontinenten gelesen? Antwort: Die Bibel enthält eine einzigartige Anziehungskraft. Das kann man nur mit ihrer göttlichen Inspiration erklären. Ich habe hier ein Zitat von einem Juden namens Abraham Josua Heschel. Und dieser Mann schreibt hier Sätze, die sich nur auf das Alte Testament beziehen. Juden akzeptieren ja in der Regel nur das Alte Testament als von Gott inspiriert. Und da schreibt der Jude Heschel: unwiderlegbar, unzerstörbar, nie abgenutzt durch die Zeit, wandert die Bibel durch die Zeitalter. Ohne Zögern schenkt sie sich allen Menschen, als ob sie jedermann auf Erden gehörte. Sie spricht in jeder Sprache und zu jedem Lebensalter. In 3000 Jahren ist sie nicht um einen Tag gealtert. Die Bibel ist ein unsterbliches Buch. Das sagt der Jude Heschel über das Alte Testament. Wie viel mehr können wir das sagen, wenn wir das ganze Neue Testament kennen und lieben? In der Bibel redet der lebendige Gott durch seinen Geist zu uns Menschen. Darin liegt letztlich die Anziehungskraft dieses Buches, das doch äußerlich sehr unscheinbar ist, begründet. Eine vorletzte Aussage: weil die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist, ist sie einzigartig in ihrer Prophetie. Wir hatten das Stichwort vorhin schon mal. Unter Prophetie versteht man sowohl die von Gott gewirkte Deutung der Vergangenheit als auch Gegenwart sowie die Vorausschau in die Zukunft. Die Bibel enthält sehr viele prophetische Aussagen, die heute in Erfüllung gegangen sind, im Blick auf das Kommen Jesu, im Blick auf die Zerstörung verschiedener Städte, im Blick auf die Geschichte des Volkes Israel. Und wir können sagen, etwa 4/5 der prophetischen Aussagen der Bibel sind bereits exakt in Erfüllung gegangen. Ist es nicht ein ganz starkes Fundament dafür, dass auch das letzte 1/5 der Prophezeiungen genauso in Erfüllung gehen wird, wortwörtlich? Vom Heiligen Geist geleitet, getrieben, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist das Wunder der Prophetie. Kein anderes Buch der Erde hat diese göttliche Prophetie. Es gibt natürlich ein Buch, das heißt die Prophezeiungen des Nostradamus. Das habe ich auch zu Hause in meinem Giftschrank. Das sind Prophezeiungen, aber da bin ich selber absolut von überzeugt, dass das nicht der Geist Gottes war, der diese Prophezeiungen eingegeben hat, sondern ein ganz anderer Geist. Natürlich gibt es solche prophetischen Bücher in Anführungsstriche, die haben aber mit der Prophetie der Bibel absolut nichts zu tun. Eine letzte Aussage: weil die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist, ist sie auch einzigartig in ihrer Wirkung. Die Bibel einzigartig in ihrer Wirkung. Zunächst mal können wir sagen, sie hat allgemeine Auswirkungen gehabt. Die Heilige Schrift hat insbesondere unsere westliche Welt sehr zum Guten hin beeinflusst, moralisch gesehen. Die 10 Gebote der Bibel wurden zur Grundlage für die Gesetzgebung der Länder der westlichen Welt. Leider ändert sich das heute in unserer Generation wieder und die Gebote werden nach und nach auch durch die öffentliche Gesetzgebung wieder abgeschafft, außer Kraft gesetzt. Wenn ich nur an das 6. Gebot denke, du sollst nicht töten, oder das 7., du sollst nicht Ehe brechen, jetzt nach biblischer Zählung. Das wird heute durch Gesetzgebung leider wieder stark ausgehöhlt. Und die Achtung des menschlichen Lebens überhaupt und der sogenannten Menschenrechte beruht auf der biblischen Grundlage. Es ist besonders die atheistische, kommunistische Welt, die die Menschenrechte bis zum heutigen Tag teilweise mit Füßen tritt. Also wir können sagen, zunächst mal allgemein positive Auswirkungen durch die Bibel, aber auch Auswirkungen bis in das persönliche Leben vieler, vieler Menschen hinein durch die Bibel. Ich will ein Beispiel geben. Ein englischer Prediger wurde von einem Atheisten durch einen Zeitungsartikel herausgefordert, an einer öffentlichen Diskussion über Gott und die Bibel teilzunehmen und den Glauben an Gott und an die Bibel zu verteidigen. Der gläubige Prediger antwortete ebenfalls durch einen Zeitungsartikel und zwar folgendermaßen: ich bin bereit, an der vorgeschlagenen öffentlichen Diskussion teilzunehmen. Meine Bedingung ist jedoch, dass Herr so und so, der bekannte Atheist, 100 Menschen mitbringt, die gefallen und verkommen waren und dann durch seinen Atheismus zum Guten hin verändert worden sind. Ich werde an dem betreffenden Abend dann auch 100 Menschen mitbringen, die gescheitert waren und deren Leben zerstört war, die aber durch den Glauben an Gott und durch die Botschaft der Bibel neues Leben gefunden haben und deren Leben deutlich zum Guten hin verändert wurde. Ich glaube, Sie können sich schon denken, diese Diskussion fand nie statt, weil der Atheist die Bedingung nicht erfüllen konnte. Selbst wenn er nur 80, 50, 20, 5 oder gar nur einen Menschen hätte mitbringen müssen, der durch seinen Unglauben positiv verändert worden war, ich glaube, es wäre ihm nicht gelungen. Aber dieser andere Prediger hätte nicht nur 100 mitbringen können, die durch die Botschaft der Bibel zum Guten hin verändert worden waren, er hätte Tausende mitbringen können. Denn die Botschaft der Bibel verändert das Leben der Menschen, die sie lesen und beachten zum Guten. Wie geht das? Das geht nicht auf dem Wege, dass man jetzt biblische Aussagen liest und sagt, also jetzt muss ich mich hier noch anstrengen und das lassen und jenes lassen und dieses tun und da noch mehr anstrengen und noch mehr laufen und noch mehr beten und noch mehr opfern. So geht das nicht. Auf diesem Weg verändert sich ein Mensch nicht zum Guten. Diese Veränderung zum Guten geschieht dann, wenn ein Mensch zur Mitte der Bibel kommt, wenn er Jesus Christus selbst als Erretter, als Erlöser für seine Schuld und als Herrn für seine Zukunft, für sein weiteres Leben erkennt und annimmt. Ich darf Ihnen hier eine letzte Folie zeigen, heute Abend. Wir haben eben gesagt, dass Jesus Christus die Mitte der Heiligen Schrift ist und insbesondere die Mitte des Neuen Testamentes. Und wir haben da zwei Alternativen. Er selber hat behauptet, Gottes Sohn zu sein. Er hat behauptet, dass er Gott ist, dass der lebendige, unsichtbare Gott in ihm zu uns gekommen ist. Entweder sein Anspruch war falsch, dann gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Er wusste, dass dieser Anspruch, Gott zu sein, falsch war. Dann war es eine willkürliche Täuschung. Dann war er ein Lügner. Dann war er ein Heuchler, dann war er ein Dämon, dann war er der Rattenfänger von Nazareth, der Millionen Menschen hinter seiner Pfeife hergezogen hat. Wenn er wusste, dass er gar nicht Gott ist, dann war er ein größenwahnsinniger Spinner. Oder er wusste es nicht, er bildete es sich nur ein, dann war er aufrichtig, litt aber an Wahnvorstellungen, er war ein Geisteskranker. Das sind die beiden Möglichkeiten. Wenn dieser Anspruch falsch war, dann hat er bewusst oder unbewusst die Unwahrheit gesagt. Oder die andere Alternative, sein Anspruch, Gott zu sein, ist berechtigt. Dann ergeben sich für jeden von uns wiederum zwei Möglichkeiten. Wir können ihn annehmen, aufnehmen, akzeptieren, unser Leben unter ihn beugen, unter seine Herrschaft bringen oder ihn ablehnen. Das stellt Gott uns völlig frei. Jedem Menschen, Gott respektiert den Willen des Menschen. Hier kann sich ein Mensch wirklich entscheiden, in der Stunde, wo ihm diese Botschaft gesagt wird, wo er sie liest, wo sie ihm nahe kommt, steht er in der Situation, wo er Jesus Christus annehmen kann. Und dann wird sein Leben zum Guten verändert, wie es viele von uns, die hier sind, auch heute Abend bezeugen könnten. Oder er kann ihn ablehnen. Dann kann er unter Umständen auch ein moralisch integres Leben führen, aber nie in der Qualität, nie von Gottes Augen her gesehen, so wie es sein soll. Somit verändert sich ein Leben dann, wenn Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, in ein Leben hineinkommt. Ich komme zum Schluss. Wir haben über die Entstehungsgeschichte und Einzigartigkeit der Bibel gesprochen heute Abend, über das Alte Testament, über das Neue, wie die einzelnen Bücher entstanden, wie sie zusammengefasst wurden. was das Geheimnis ist der Bibel, die Inspiration. Und ich möchte einfach fragen, was bedeutet Ihnen persönlich die Bibel bis zum heutigen Tag? Hat sie auch Ihr Leben schon verändern können? So wie wir es eben gehört haben, hat die Bibel Ihr Leben verändert? Oder sind Sie in diesem Prozess der Veränderung drin? Ich möchte Sie sehr gerne ermutigen, sich erstmalig oder wieder neu mit der Bibel zu befassen. Das ist unser Hauptziel dieser Ausstellung und dieser Abende. Wir möchten Menschen ermutigen, das Wort Gottes kennenzulernen, zu lesen, damit zu leben, es mit in den Tag zu nehmen, es wirklich lieb zu gewinnen. Und dazu möchte ich Sie wirklich von ganzem Herzen ermutigen. Die Bibel ist zuverlässig, sie ist der Liebesbrief Gottes an uns. Es kann sein, dass wir uns weit vom Vaterhaus entfernt haben, dass wir zunächst die Bibel nicht verstehen, aber je näher wir wieder zurückkommen, indem wir Jesus Christus aufnehmen und ihm folgen, desto mehr werden wir die Bibel verstehen und sie wird uns das Kursbuch des Lebens werden, das uns den Weg nach Hause zum Vater zeigt. Ich möchte gerne diesen Vortrag und diesen Teil des Abends mit einem Gebet abschließen. Ich lade Sie ein, mitzubeten. Wir bleiben sitzen und wollen uns einfach sammeln auf ein Gebet hin zu unserem Gott. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen, dass du ein lebendiger und redender Gott bist, wirklich ein liebender Vater, der uns einen Brief geschrieben hat, einen Brief seiner Liebe. Herr, wir danken dir für das Wunder der Bibel, der Entstehung über diesen gewaltigen Zeitraum, der Zusammenfassung zum Alten und Neuen Testament. Wir danken dir für die Funde, die uns die Glaubwürdigkeit der Bibel bestärken, von Qumran und vom Kloster am Sinai und alle weiteren Dinge. Wir danken dir, dass wir wirklich eine glaubwürdige Bibel in der Hand haben, Felsengrund unter unseren Füßen, dass wir nicht Fabeln und Märchen folgen müssen, nicht Vermutungen, sondern deinem Wort. Und wir preisen dich, Vater, dass du willst, dass wir wieder zurückkommen zu dir. Dein Wort ruft uns an dein Herz zurück. Und da bist du in Jesus Christus zu uns gekommen, gestorben am Kreuz und auferstanden und hast so den Rückweg freigemacht, die Brücke, die lebendige Brücke selbst geschlagen, zurück in den Himmel zu dir. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir die Botschaft der Bibel kennen und lieben lernen. Jeder von uns, der jetzt hier ist, dass wir mit der Bibel leben, dass wir sie wirklich so lieb gewinnen, dass sie uns das teuerste Buch wird, teurer als alle anderen und auch das meistgebrauchte Buch. Ich möchte dich bitten, dass wir Bibelchristen werden, mehr und mehr, dass unser Leben von deinem Wort her zum Guten verändert wird, zu deinem Wohlgefallen und zum Segen für andere Menschen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.